Dieses Wort Gottes finden wir im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, ab Vers 7. Vielmehr Vers 7 ist der Vers, um den es heute geht. Vers 7 ist der Vers, den die meisten von euch nicht nur auswendig kennen. Es ist noch nicht ganz lange her, dann war dieser siebte Vers die Jahreslosung. Hören wir auf Gottes Wort aus dem ersten Buch Samuel. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab. Und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Isai rief Abinadab und führte ihn Samuel vor. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Dann ließ Isai Shima vortreten. Aber Samuel wiederholte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. So ließ Isai alle sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Aber Samuel sagte, keinen von ihnen hat der Herr ausgewählt. Da fragte er Isai, sind das alle deine Söhne? Isai antwortete, der Jüngste fehlt noch, David, der hütet die Schafe. Lass ihn holen, sagt Samuel, wir setzen uns nicht zum Opfermahl hin, bevor er hier ist. Isai schickte einen Boten und David kam. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen. Er ist es, salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. Soweit Gottes Wort. Liebe Gemeinde, das Thema für diesen Gottesdienst heißt, Gott sieht das Herz an. Also schon wieder geht es um unser Herz. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das ist die Jahreslosung für 2017. Ein neues Herz, einen neuen Geist lege ich in euch. Was war los mit den Söhnen Isais? Von dem ersten lesen wir, dass er ein stattlicher Mann war. Stattlich war mindestens so groß wie Walter. Vielleicht auch so breit. Er sah gut aus. Ein stattlicher Mann. Und der Prophet, der dachte, na klar, so einen König braucht mein Volk. Der soll gut aussehen, der soll was hermachen, der muss ja auch repräsentieren. Nun, wir merken, dieser Text, er passt hervorragend ein Stück weit auch in unsere Zeit, in der wir gesellschaftlich stehen. Ich möchte heute nicht wieder so viel über Amerika reden wie letzten Sonntag. Wir schauen auf Deutschland. Wir werden einen neuen Bundespräsidenten wählen. Und diese Frage, die Samuel bewegte, die hat auch unsere Politiker bewegt. Was war das für ein Hickhack, bis man sich für einen Kandidaten entschieden hat? Da gab es einen, der war wohl geeignet, aber der machte nicht genug her. Und dann gab es einen anderen, der hätte es längst verdient, dass er so ein Amt bekleidet. Aber wegen seiner Behinderung waren wohl viele dagegen. Man hat es natürlich anders formuliert. Samuel guckt diesen ältesten Sohn an und sagt, das wird er sein. Und Gott sagte, nein, das ist er nicht. Ich sehe in unseren Reihen viele Ehepaare. Wie habt ihr damals euren Ehepartner gewählt? Nein, ich will keine Handzeichen sehen. Und ihr müsst die Frage auch nicht öffentlich beantworten, aber seid mal ehrlich. Ihr fallt doch garantiert auch in diese Statistik hinein, die besagt, dass ein Großteil der Männer in erster Linie mit ihren Augen wählen. Und das Herz muss natürlich dann auch passen. Ja? Aber zum Ersten muss die Frau hübsch sein. Und ich erinnere mich gut an
eine Frau aus meiner Jugendgruppe in Bonn. Und sie war ungefähr so groß wie Walter. Und eine ganz feine Frau. Wirklich eine ganz feine Mitarbeiterin. Ich habe sie sehr geschätzt. Aber einer unserer lieben Jugendlichen, er hat mal einen Satz geprägt und hatte ein Wort aus der Heiligen Schrift zitiert, war überhaupt nicht heilig. Er sagt, siehe, es kommt eine lange Dürre. Und jeder wusste, wer gemeint war. Sie war nicht hübsch, aber sie war sehr begabt und hatte ein großes Herz. Ich war bei ihrer Hochzeit dabei und durfte den Gottesdienst leiten. Es war mir eine Freude zu sehen, dass sie einen Mann gefunden hat, der sich von dem Äußeren nicht blenden ließ, sondern der mit seinem Herzen gewählt hat und mit den Augen des Herzens. Ich bin überzeugt, er hat das bis heute nicht bereut. Samuel war ein Prophet und trotzdem ein Mensch, der gut für sein Volk aussuchen wollte. Der suchte mit den Augen, mit den natürlichen Augen. Und Gott sagte ihm, nein, der Erste ist es nicht. Und vielleicht dachte er bei dem Zweiten, naja, der ist mal nicht so prickelnd, aber vielleicht ist es ja der. Und alle gingen vorbei und Gott sagte, keiner ist es von ihnen. Und es war der Jüngste. Der Jüngste, den hat sein Vater gar nicht gerufen, weil er überhaupt nicht in Frage kam. Der hat die Arbeit getan, die dem Jüngsten zustand. Die niedrigste Arbeit, Schafe hüten. Und Gott sagte, der ist es. Später bekommt dieser David einen Titel, wie ihn nur einer überhaupt bekommen hat. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Dieses neue Herz, das brauchen wir. Dieses neue Herz, das wird in diesem neuen Jahr wichtiger sein als alles andere überhaupt. Gemeinde Jesu wird nicht überleben, wenn sie groß genug ist. Gemeinde Jesu wird nicht überleben, wenn ihre Kirchen besonders prachtvoll sind. Gemeinde Jesu wird überleben, wenn das Herz bei ihrem Herrn ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ich möchte über zwei Seiten dieses Wortes kurz einmal nachdenken. Der erste Punkt ist ein Herz, mit dem Gott etwas anfangen kann. Diese Worte kommen aus dem Alten Testament, einer Zeit, wo Gottes Geist nicht permanent auf seinen Kindern ruhte. Gottes Geist war nur temporär, selbst auf seinen Propheten. Ein neuer König sollte gesalbt werden. Dabei war der Alte noch in Amt und Würden. Und sein Name, wir kennen ihn gut, Saul. Gott hatte aber Saul bereits abgeschrieben, weil er Gottes Weisungen nicht befolgt hatte. Überhaupt, Saul, das war ein König nicht nach dem Herzen Gottes. Es war ein König nach dem Herzen des Volkes. Das Volk sagte, wir wollen einen König, genau wie die Völker um uns herum. Wir wollen sein wie sie. Warum sollen wir anders sein? Samuel hat das sehr gewurmt. Und Gott hat ihm gesagt, gib ihnen ihren Willen, aber sie werden es bereuen. Und dieser Saul, er ging keinen guten Weg. Und jetzt war es der Prophet Samuel, der beauftragt war, einen neuen König zu bestimmen. Das ist ein ziemlich heikler Auftrag. Denn Samuel, der amtierende König, der durfte natürlich kein Sterbenswörtchen davon erfahren. Also machte sich Samuel wohin auf? Nach Bethlehem. Ja, nach Bethlehem. Wir erinnern uns, es ist noch nicht lange her, da stand diese Krippe hier, wo das Kreuz jetzt steht. Und einmal bin ich sogar drüber gestolpert und habe ein paar Könige umgeworfen, glaube ich. Diese Krippe, dieses Bethlehem. Samuel, er machte sich auf nach Bethlehem. Gott hatte ihn dahin geschickt. In Bethlehem bringt er dann ein Opfer dar. Und zu diesem Opfermahl, man opferte ein Tier, aber nicht das ganze Tier wurde geopfert, sondern nur Teile davon, so wie das das Alte Testament gebot. Der Rest wurde verzehrt oder ein Teil dieses Restes wurde verzehrt. Und dazu hatte Samuel den alten Isai und dessen Söhne eingeladen. Gott hat ihm gesagt, einer von ihnen wird der kommende Herrscher Israels sein. Samuel, er hatte klare Vorstellungen, merken wir, wie der kommende König aussehen musste. Eine Persönlichkeit, die etwas darstellt. Einen, den man vorne hinstellen kann. Und natürlich hat er ihn auch ein bisschen mit dem amtierenden König verglichen. Wir wissen von diesem König, dass er auch ein sehr stattlicher Mann war. Aber er sollte einer sein, der gut rüberkommt, der sich durchsetzen kann. Einer, würden wir heute sagen, der medienwirksam ist. Nicht nur per Twitter. Einer, der eben auch taktieren kann. Gefragt ist also, merken wir, gefragt ist, was Eindruck macht. Gefragt ist, was vor Augen ist. Dabei wissen wir doch eigentlich ganz genau, wie sehr man sich da irren kann, wie sehr man da geblendet sein kann. Dass das, was vor Augen ist, eben nur oberflächlicher Eindruck sein kann. Vielleicht lässt man sich täuschen, weil eine beeindruckende oder sympathische Fassade, auch manchmal fragwürdige oder mitunter sogar völlig fehlende Substanz verdecken kann. Damals zogen 7 Männer an Samuel vorbei. Sie kamen alle der Vorstellung des Propheten offenbar durchaus entgegen. Doch Gott sagte zu jedem von ihnen Nein. Und Gott begründete sein Nein. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Gott kennt uns Menschen. Er weiß genau, was wir wirklich sind. Er interessiert sich nicht nur für unser Äußeres. Ich werde einen Gottesdienst nicht vergessen. Die Schwester ist längst beim Herrn. Sie sprach mich nach dem Gottesdienst an. Sie sagte, du, bleib doch mal einen Moment still stehen. Und dann rückte sie meine Krawatte gerade. Auch sagt sie, ich konnte den ganzen Gottesdienst mein Auge nicht von der schiefen Krawatte abwenden. Das hat mich so irritiert. Und mir lag auf der Zunge zu fragen, weißt du denn auch, worum es in der Predigt ging? Merken wir, das Äußere, jetzt haben wir da einen Spiegel hängen. Im Zwischenraum, ne? Jetzt kann man immer gucken. Ne? Also, das Äußere, das hat sie so abgelenkt, dass sie den Gottesdienst überhaupt nicht wirklich folgen konnte. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Ihn interessiert das Inhaltliche viel mehr. Gott sieht unser eigentliches Wesen, unsere eigentlichen Motive. Gott, er sieht das Innerste. Er weiß auch, wie es mit mir steht und was mich prägt. Und er schaut heute in unsere Reihen. Er sieht jeden von uns als Individuum und als Persönlichkeit. Er sieht diejenigen, die voll Angst in dieses 2017 gucken, weil es da einige Dinge gibt, die schwierig werden könnten. Und damit meine ich nicht nur die politische Seite. Er sieht diejenigen, die mutlos sind. Die mutlos sind, weil sie eigentlich nicht mehr können. Weil sie eigentlich in ihrer Beziehung, ob in Ehe oder Familie, eigentlich am Ende sind. Sie sind der Meinung, sie haben alles probiert. Und es fruchtet nicht. Er sieht diejenigen, die müde geworden sind. Ob des Alters, ob des vergeblichen Gebetes, müde geworden. Gott sieht unsere Situation. Und das Besondere an ihm ist, wir brauchen uns vor ihm nicht stärker zu geben, als wir eigentlich sind. Er sieht auch, wen er gebrauchen kann und aus wem er etwas machen kann. Damals beim Opfer in Bethlehem, da musste noch erst der 8. Sohn des Isai, dieser Hirtenbub, der musste geholt werden. Nun, wir lesen von ihm, auch er sah gut aus. Und was diese moderne Übersetzung mit seinen Augen übersetzte, wissen wir nicht ganz genau, aber offenbar waren seine Augen sehr schön, sehr hell. Das ist ungewöhnlich im Orient. Er war also auch äußerlich attraktiv. Aber Gott interessierte nicht das Äußerliche. Er sieht sein Herz an. Und darum bekam er diesen Titel, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Vielleicht war es das, dass er beten konnte, du bist mein Gott, den ich suche. Meine Seele dürstet nach dir, schreibt er später in einem der Psalmen. Gott freut sich über so eine Sehnsucht. Und so endet die Geschichte damit, dass David schließlich von Samuel zum König gesalbt wurde. Dass Gottes Geist über David kam und ihn nicht losließ. David, er hatte ein Herz, mit dem Gott etwas anfangen konnte. Er hatte ein Herz, das sich Gott zur Verfügung stellte. Und das ist der zweite Punkt. Ein Herz, das sich Gott zur Verfügung stellt. Lieber Gottesdienstbesucher, liebe Schwester, lieber Bruder, was heißt das überhaupt? Ein Herz, das sich Gott zur Verfügung stellt. Nun, das heißt zum einen, dass wir begreifen, wer Gott ist und was wir an ihm haben. Aber es kann erschreckend sein, zu erkennen, wer Gott wirklich ist. Wir merken häufig, dass man ihn auf eine Ebene herunterholt, da ist er mehr Kumpel als Schöpfer dieser Welt. Vielleicht, wenn ihr die Lieder, die wir miteinander gesungen haben, ein bisschen Revue passieren lasst, dann habt ihr gemerkt, welchen Schwerpunkt ich bei der Auswahl gelegt habe. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Vorher haben wir gesungen, du bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Ich weiß, dass wir Leute in der Mitte sitzen haben, die haben mir von ihrem Vater erzählt und wie er ihr Leben im positiven Sinne geprägt hat. Aber wir haben auch Menschen in unserer Mitte, die sind ganz ohne Vater aufgewachsen. Und wir haben andere in der Mitte, das weiß ich, die sprechen nicht gerne von ihrem Vater. Denn er hat ihr Leben negativ geprägt. So ist der allmächtige Vater nicht. Wer ist er? Nein, er ist nicht wie ein Kumpel. Wir sagen wohl du zu ihm und sind ganz persönlich in dieser Beziehung. Und trotzdem ist er der allmächtige Gott, der tief in unser Herz blickt, der das kann, was wir nicht können. In dieser Tiefe, in dieser Vollkommenheit. Ich sage immer, wir können auch in das Herz des Nächsten gucken. Ich habe das in der Vergangenheit, im vergangenen Jahr oft gehört. Du kannst ja nicht in mein Herz sehen. Ich sage, kann ich doch? Kann ich das? Ja, ich kann. Und ihr könnt auch. Nämlich durch das, was wir reden, erlauben wir dem anderen einen Blick in unser Herz, wenn es ehrlich ist. Und ein bisschen Menschenkenntnis lässt auch ein bisschen in das Herz gucken. Aber weiter nicht. Das sind zwei kleine Fenster, durch die wir gucken können. Ganz anders der allmächtige Gott. Er sieht in unsere Tiefe. Er sieht mehr, als jeder Psychoanalytiker herauskriegen könnte. Er kennt unsere Motive. Er weiß, wie es uns geht. Und noch mehr, er weiß auch, was wir brauchen in der jeweiligen Lebenssituation. Was ist ein Herz, das sich Gott zur Verfügung stellt? David, er sagt, schaffe mir Gott ein reines Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und das heißt, und jetzt wird es noch konkreter, aber auch zum anderen, dass wir unsere Motive für unser Handeln einmal gründlich unter die Lupe nehmen dürfen. Da fiel mir vor einiger Zeit einmal eine Statistik in die Finger. Und da hieß es, im Schnitt, ich glaube, ich habe das an anderer Stelle schon mal zitiert, da hieß es, im Schnitt begeht jeder Deutsche alle 8 Minuten eine Lüge. Also diejenigen, die jetzt in diesem Gottesdienst eine Stunde lang nicht gesprochen haben, die haben statistisch gesehen noch einiges aufzuholen. alle 8 Minuten eine Lüge? Mehr als 6 Mal in der Stunde lügt statistisch jeder Deutsche. Nun, Statistiken, genau, ich habe es gehört, aber Statistiken bieten vor allem einen Durchschnittswert. Ich bin überzeugt, dass ihr alle weit unter dieser Statistik liegt. Ne? Ihr seid ja alle brave Christenmenschen, ist völlig klar. Oder auch nicht. Alle 8 Minuten, wie sieht das aus mit diesen manchmal Notlügen? Ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass diese Statistik stimmt. Am Anfang hat sie mich erschreckt. Aber da gehen wir zum Beispiel zum Friseur. Das könnte ich sein. Da sitze ich, ich gehe überhaupt nicht gern zum Friseur. Also gehe ich selten. Nun sitze ich da, weil die Haare überhaupt nicht mehr liegen und alles irgendwie nicht passt. Dann sitze ich also da und ich habe 2 Friseure inzwischen. Der eine, er schneidet wirklich gut, aber immer zu kurz. Ich habe mich jetzt entschieden, da gehe ich nur im Sommer hin. Aber die Entscheidung habe ich erst 2016 getroffen. Vorher saß ich im Winter bei ihm und er schneidet und er gibt sich wirklich Mühe und er macht es gut. Und ich gucke hoch, wieder zu kurz. Und dann fragt er mich, ob ich zufrieden bin. Ja, was soll ich ihm jetzt sagen? Nein, Sie haben zu kurz geschnitten. Bitte machen Sie, dass es länger ist. Ja, wohl kaum. Was sage ich also? Ja, danke, sehr schön. So, das war die erste in den 8 Minuten. Ne? Oder gerade ist Weihnachten vorbei. Da kamen die lieben Verwandten zu Besuch. Schön, dass ihr da seid. Ja, was soll man sonst sagen? Schön, dass ihr bald wieder fahrt? Nein, wir sagen schön, dass ihr da seid. Aber eigentlich waren viele doch heilfroh, als die Feiertage wieder vorbei waren. Nicht wahr? Nun besteht die berechtigte Hoffnung, dass die Quote mit den 8 Minuten bei den Christen besser ausfällt. Aber wie ist das, wenn wir uns hier im Gottesdienst treffen? Gottes Wort sagt, dass wir einander achten und lieben sollen. Also begrüßen wir uns freundlich und mit einem Lächeln im Gesicht. Aber ist dieses Küsschen rechts und links auch wirklich ehrlich gemeint? Oder nur höflich? Merken wir, liebe Gemeinde, wie weit dieses Wort in unseren Alltag hineinreicht? Wir können uns fast jede Minute fragen, ob das, was wir sagen, ob das, was wir tun, wirklich das ist, was wir in unserem Herzen empfinden. Wir merken, dass auch in unseren Gemeinden wir um die Maske, die wir tragen, mitunter nicht herumkommen. Es gab mal eine Zeit, da hörte ich häufiger die Frage, du, wie geht es dir denn wirklich? Dann sagte ich, ich glaube, das willst du nicht wissen. Weil ich nicht antworten wollte mit, danke, es geht. Was bedeutet denn, danke, es geht? Zugegeben, man kann darüber nachdenken, ob ein Zusammenleben zwischen den Menschen überhaupt noch funktionieren würde, wenn wir alle offen und ehrlich miteinander wären und uns nichts vorspielen würden. Gerade in dieser Woche, wo das Wetter schlecht war, da merken wir, wie sonnenverwöhnt wir hier in der Costa Blanca sind. Kaum mal eine Woche keine Sonne, sind die meisten schlecht drauf. Ne? So. Ja, mir ging es ähnlich. So. Und dann musste ich mich trotzdem mit jemandem treffen und schickte eine Nachricht vor, ich warne dich, ich bin nicht gut drauf heute. Ich dachte, das wäre gut, wenn ich das vorher sage. War auch gut. Mein Gegenüber hat sich sehr zurückgenommen. War gut. Wir hatten doch einige Kilometer miteinander zu fahren. Gott sieht unser Herz an. Ich bin so froh, dass er unser Herz ansieht. Dass ich mich vor ihm nicht verstellen muss. Und dass ich immer wieder mit dieser Jahreslosung kommen kann und sagen, Herr, ich brauche es, dass du mein Herz erneuerst. Ich brauche es immer wieder. Danke, Herr, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du für mein Fehlverhalten bezahlt hast. Dass das wieder in Ordnung kommen kann. dass ich das nicht mit mir herumschleppen muss. Gott sieht unser Herz an. Er sieht ganz genau, wie wir es wirklich meinen. Und wenn wir diesen Vers ganz ernst nehmen, dann stellt sich unsere ganze Denk- und Lebensweise vielleicht sogar auf den Kopf. Denn dieses Wort Gottes, es fordert Konsequenzen von uns. Haben wir denn ein Herz, das sich Gott ganz zur Verfügung stellt? Viele sagen vielleicht ja. Wie schwierig das ist, möchte ich an drei Beispielen verdeutlichen. Das erste ist, das, was uns Menschen und vor allem uns Männern echt ein Problem ist: Stolz. Falscher Stolz. Menschenwürde und Stolz hat miteinander zu tun, nicht wahr? Aber ich meine falschen Stolz. Ich will ein Beispiel konstruieren. Eigentlich nicht wirklich konstruiert, ich habe es oft genug selbst so erlebt. Da wurde ein Jugendgottesdienst geprobt. Und wir haben fleißig geübt und es war alles bestens vorbereitet, minutiös geplant. Ein kleines Theaterstück wurde aufgeführt. Und einer der Mitarbeiter gab eine kurze Erklärung ab und dabei fiel folgender Satz: Wir sind stolz darauf, dass wir das in so kurzer Zeit alles einüben konnten. Und wir machen jetzt die Aufführung zur Ehre Gottes. Aha, was jetzt? Also was, stolz auf sich selbst oder zur Ehre Gottes? Oder geht beides irgendwie zusammen? Ungewollt hat diese Mitarbeiterin einen Blick in ihr Herz tun lassen und einige ihrer wirklichen Motive offenbart. Und so war diese Aufführung womöglich mehr fürs eigene Ego als zum Lob Gottes gedacht. Oh, in dieser Gefahr stehen wir. Dabei will ich den jungen Leuten überhaupt keinen Vorwurf machen. Zu oft kann ich mich dabei am eigenen Kragen fassen. Das sieht unser Herr ganz genau. Und da stutzt er mich immer wieder einmal zurecht. Denn der Herr, er sieht mein und dein Herz an. Ein zweites, nach dem falschen Stolz, Ehre, wem Ehre gebührt. Da machte sich ein Christ auf, um eine christliche Gemeinde in Japan zu besuchen. Den Christen dort war es ein ehrliches Anliegen, ihre Verwandten und Freunde für Jesus zu gewinnen. Und so hatten sie mehr als 100 Sänger und Sängerinnen und mehr als ein Dutzend Musiker zusammengetan, um ein missionarisches Konzert in Tokio zu veranstalten. Monatelang wurde geübt. Und die Sänger und Musiker, sie kamen alle paar Wochen aus ganz Japan zusammen. Ein paar kamen sogar aus Thailand, aus China und einige aus den USA, um zu proben. Und zwar haben sie nichts Geringeres als den Messias von Händel geprobt. Und jeder, der mal im Chor mitgesungen hat, der weiß, das schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel. Zur Aufführung wurde eine große Halle in Tokio gemietet und sie war bis auf den letzten Platz besetzt. Und dann ging dieses phänomenale Konzert über die Bühne, das auch im Fernsehen gezeigt wurde. Und als der Dirigent den letzten Takt abgewunken hatte, eine Totenstille. Kein Beifall. Keine Bravo-Rufe. Total unnatürlich. Die Christen hatten am Einlass darauf hingewiesen, dass sie nur zur Ehre Gottes singen und keinen Beifall wünschen. Und das haben sie ernst gemeint. Ich habe nichts gegen Beifall. Aber wir merken, manchmal schmeichelt das mehr dem eigenen Ego, als dass es der Ehre Gottes gilt. Lieber Gottesdienstbesucher, Hand aufs Herz. Ein bisschen Lob und Beifall brauchen wir doch alle. Und das ist auch ganz okay. Die Sänger dort in Tokio, sie haben wirklich das Ganze auf die Spitze getrieben. Sie haben ihr Herz geprüft und sie haben eine sehr radikale Maßnahme getroffen. Ein letztes. Stellt euch vor, ihr wärt alle Mitglieder in dieser Gemeinde. Ihr würdet das ganze Jahr über hier leben und das schon seit längerer Zeit. Und nun bekommt die Gemeinde einen neuen Pastor. Und was würdet ihr tun? um es dem Neuen möglichst schmackhaft zu machen, hier seinen Dienst anzutreten. Was würde man tun als Gemeinde? Nun, zunächst macht man natürlich eine Bestandsaufnahme. Man legt das Blatt auf den Tisch und zeigt, was so läuft. Die meisten wissen es noch nicht, aber es sieht ganz so aus, als würde diese Gemeinde eine Jugendgruppe bekommen in naher Zukunft. Und das ist ein absolutes Novum und das wertet diese Gemeinde direkt auf. Nicht nur den Altersdurchschnitt, sondern auch eine Jugendarbeit in einer deutschsprachigen Gemeinde an der Costa Blanca. Ich kenne keine, die das bieten kann. Ich bin gespannt. Wir wollen am ersten Freitag im Februar wohl mit dem ersten Treffen beginnen. Also man legt das auf den Tisch. Wenn es einen Chor gäbe, dann würde man sagen, du, wir haben auch einen Chor. Und wir haben vielleicht noch ein Orchester. Wir haben eine Sozialarbeit. Wir haben einen Gesprächskreis. Und dann würde man gucken, wie reagiert der neue Pastor darauf. Wie würde ich reagieren, wenn ich in eine neue Gemeinde käme? Ich würde genauso fragen, was läuft denn in dieser Gemeinde? Was gibt es denn? Merkt ihr? Ich würde es bewusst darauf anlegen, dass man mich im Grunde mit Äußerem blendet. Ich frage nach dem, was vor Augen ist. Ich möchte wissen, wie viele Leute besuchen denn bei euch den Gottesdienst? Und man würde die Zahlen vielleicht ein bisschen schönen. Heute waren ein bisschen weniger, aber normalerweise ist die Kirche voll. Aber würde ich vielleicht die Frage stellen, sag mal, wie viele Leute besuchen den Gebetskreis? Wer von euch in dieser Gemeinde macht eigentlich den Besuchsdienst? Das sind diese Dienste, die wir nicht so gerne tun. So ins Krankenhaus gehen und stundenlang da am Bett sitzen. Und gerade hier in Spanien gehört dann dazu, auch mal alle möglichen anderen Pflegedienste zu übernehmen. Aber ist das nicht der Reichtum einer Gemeinde? Das, was im Stillen, was im Verborgenen passiert? Was gar nicht so offensichtlich vor Augen steht, sondern was hinten eigentlich so ganz von selbst und selbstverständlich mitläuft? Gott sieht das Herz an. Auch das Herz einer Gemeinde. Nein, wir dürfen uns nicht blenden lassen von großen Zahlen. Wie viele Gemeindeglieder habt ihr? Nein, das ist nicht entscheidend. Gott sieht das Herz an. Er sieht bei dir nicht, wie viel du gleich in den Opferkasten werfen wirst, sondern er sieht dein Herz an, mit wie viel Freude du das Geld einlegen wirst. Gott, er sieht das Herz an. Und so möchte ich abschließen und zusammenfassen. Gott macht aus dem Kleinen, aus dem Unscheinbaren, aus dem ehrlichen Herzen Großes. So war es damals bei diesem Hirtenbuben David. Und so ist es heute, wenn wir uns ehrlichen Herzens auf Jesus einlassen. Oh, ich bin ganz überzeugt, wenn jemand in unserer Mitte ist, der sagt, du, ich kann damit nicht so viel anfangen, das kann ich dir versichern. Wenn du dich mit ehrlichem Herzen auf Jesus Christus einlässt, dann wirst du Antwort bekommen. Aber wenn du eine halbe Sache versuchst, vergiss es gleich. Schade um dein Engagement, schade um die Kraft, schade um deine Erwartungen. Es braucht ein ganzes Herz, ganze Erwartungen. Darum gelingt es manchmal nur, dass eine echte Lebensübergabe und Herzensübergabe stattfindet, wenn wir Menschen mit dem Rücken zur Wand stehen und im Grunde alles getan haben, um uns selbst zu helfen und dann eigentlich nur noch die 5015 wählen, die Telefonnummer Gottes. Rufe mich an in der Not, so will ich dich ja hören. Und du sollst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Amen.